Vis-à-vis.
Lassen Sie uns zu Beginn 200 Jahre zurückblicken, nicht sehr weit also in der Menschheitsgeschichte. Ein kühler Herbsttag im Jahr 1825, der Winter steht bevor. Wir reden nicht im Radiostudio miteinander, sondern im Wohnzimmer eines einfachen bürgerlichen Hauses. Wie sehe unsere Umgebung aus?
Ja, eine sehr interessante Frage. Ich würde sagen, wir beziehen uns da auf die Mehrheit der Bevölkerung. Es gab natürlich auch wohlhabende Leute wie den Geheimrat Goethe seiner Zeit, der natürlich in größerem Komfort lebte, aber im Vergleich zu heute immer noch in Armut. Ja, darf man nicht vergessen, die reichen Leute damals waren im Vergleich zu heute arm, hatten also kein fließendes Wasser und keinen Strom und so weiter. Aber wenn wir uns einen Raum angucken würden, der jetzt den normalen Leuten gehörte, da hätten wir Platz genommen wahrscheinlich auf einem Holzhocker an einem wackeligen Tisch und der Raum wäre sehr niedrig gewesen, wäre rußgeschwärzt gewesen. Wir hätten auf gestampften Lehmboden unsere Füße gestellt. Es wäre jetzt wahrscheinlich geheizt worden. Da gab es dann meistens in den meisten Häuser war es meistens Einraumhäuser oder Zweiraumhäuser, gab es dann einfaches Brennmaterial, Reisig, Torf und so weiter und der Wind pfiff durch die Fenster. Also gemütlich war es nicht.
Was waren die entscheidenden Schritte, die uns aus dieser, wie gesagt, nicht so weit zurückliegenden Vergangenheit herausgeführt haben? Meine Urgroßmutter, die ich noch kannte, wurde 1885 geboren, ist hochbetagt 1980 gestorben. Die Welt dürfte sich allein in dieser Zeit gewaltig verändert haben.
Ja, damit gehört Ihre Großmutter genau zu der Generation, die den größten Umschwung der Menschheitsgeschichte hautnah im eigenen Leben mitgekriegt hat. Also die 80er Jahre waren der Auslöser der großen, der Moderne, quasi der modernen Technologie. Die Industrialisierung ging schon vorher los, betrieben durch billige Energie, Kohle, Erdgas, Öl kam auf und dadurch eben hohe Produktivitätsgewinne einhergingen. Auch erstmal große Probleme, weil die Arbeiter ausgebeutet wurden und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Aber der große Wohlstand ging eben aus von dieser hohen Produktivitätszunahme durch billige Energie. Und was Sie gerade beschrieben, diese Generation, da, die in den 1880ern geboren wurde und dann ja, in den 1980ern und 1970ern starben, die haben quasi, sind hineingeboren in eine Welt des Mittelalters quasi noch, also mit Pferdekutschen, einer bäuerlichen Welt und sind dann gestorben in der Moderne, ja, mit Flugzeugen, Mondlandung, moderner Medizin, moderner Landwirtschaft und so. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet haben muss für diese Leute, dass sie in einer anderen Welt quasi aufgewacht sind, als in der sie geboren wurden. Das ist, wenn man sich heute anguckt, Digitalisierung und so, da denkt man so, das hat es noch nie gegeben, diese Art von technologischer Revolution. Das damals war noch um einiges heftiger.
Nun ließe sich ja einwenden, wir wollen ja drüber reden, warum die Welt besser ist, als wir denken. Es ließe sich also einwenden, diese großen Fortschritte sind die Vergangenheit, das ist vorbei. Mittlerweile dominieren die Probleme, Überreizung der natürlichen Ressourcen, Erderwärmung, Tiersterben, viel zu hohe Einkommens- und Reichtumsunterschiede. Das ist die Gegenwart. Haben wir es mit dem Fortschritt übertrieben und jetzt fällt es uns auf die Füße und der weitere Fortschritt fällt aus?
Das kann natürlich keiner sagen. Mir liegt es fern, sozusagen irgendwie so einen naiven Optimismus zu predigen. Mit meinem Buch will ich eben nur sozusagen die Perspektive schärfen für Fortschritt, also für das Potenzial von Fortschritt. Was ist möglich, wenn man den Menschen Freiheit gewährt, die sie produktiv macht, kreativ macht, die sie handeln lässt und frei sein lässt? Das zeigt die Geschichte der letzten 200 Jahre, dass da eben unglaublich viel möglich ist. Und was jetzt in der Zukunft passiert, das kann ich natürlich nicht sagen, aber es gibt diesen schönen Satz, die Welt ist schrecklich, die Welt ist viel besser. Die Welt könnte viel besser sein und alle drei Aussagen gelten zugleich. Also es ist viel besser als vorher. Wir leben im absoluten Wohlstand verglichen mit der gesamten Menschheitsgeschichte. Nicht dieses Elend bedarf der Erklärung. Das war der Normalfall in der Menschheitsgeschichte. Der heutige Wohlstand, der bedarf einer Erklärung und deswegen auch mein Buch. Aber es könnte eben noch viel besser sein. Es gibt unglaublich viele Missstände, ja, Probleme in der Welt, die gelöst werden sollten und auch viel Not und Elend und schreckliche Dinge. Und darauf sollte man den Blick nicht verlieren, wenn man sozusagen, wie ich das in meinem Buch gemacht habe, den Blick auf die positiven Entwicklungen lenkt. Nur mir ist eben aufgefallen, dass oft gar nicht bekannt ist, wie Fortschritt entsteht, was eigentlich geleistet wurde in den letzten 200 Jahren, aus welcher Welt wir kommen und wo wir gelandet sind und wie das eigentlich geschehen ist. Das war mir wichtig, einfach mal aufzuschreiben.
Apropos Not und Elend, seit den späten 60ern, 1960ern haben sehr hoch angesehene und gut ausgebildete Wissenschaftler immer wieder sehr drastische Warnungen ausgestoßen. Da wurde zum Beispiel vor Multimillionen Hungertoten wegen des Bevölkerungswachstums wurde vorausgesagt. Hinterher klüger sein ist immer leicht, also von jetzt darüber zu urteilen. Aber trotzdem, wieso lagen diese Prognosen so dermaßen weit daneben?
Das liegt daran, damals in den 60ern hat man einfach die Hungersnöte exploriert in die Zukunft, weil man sagt, die Weltbevölkerung wächst exponentiell, also muss man auch annehmen, dass immer mehr Leute hungern werden. Sozusagen, das ist ja nicht vollkommen aus der Luft gegriffen, ja, das kann man ja durchaus behaupten. Nur ist das eben so die Verkennung dessen, was Fortschritt ist. Also da wurde gerade, als diese Untergangsprognosen gemacht wurden, da haben Leute eben die grüne Revolution gestartet. Ja, da gab es dann plötzlich neue Züchtungen von Getreide, die eben so produktiv waren, dass sie plötzlich Länder, die bislang immer Nahrungsknappheit hatten, plötzlich zu Nahrungsmittelexporteuren wurden, beispielsweise Indien oder Mexiko. Ja, da ist dann plötzlich, da ist so viel Getreide plötzlich gewachsen, wie man es nie für möglich gehalten hätte, was auch am Haber-Bosch-Verfahren lag, also an der Erfindung zweier Deutscher, die eben sozusagen aus Luft und haben sie sozusagen kurz gesagt Dünger herstellen können und auch und Erdgas und Luft braucht man dafür, für dieses Verfahren und das wird auch heute noch angewandt und mittlerweile hängt über die Hälfte der Weltbevölkerung an Dünger, der aus Haber-Bosch-Verfahren hergestellt wird und das zeigt eben, dass Technologie und Innovation die Grundlage sind für die Welternährung auch, ja.
Dennoch überwiegt ja ganz oft der Pessimismus, wenn in die Zukunft geblickt wird. Wieso das so ist, da wird sicher zuerst auf Medien verwiesen, die immer eher auf schlechte Nachrichten anspringen. Außerdem die sozialen Netzwerke, da haben die Aufgeregten garantiert mehr Aufmerksamkeit als die Gelassenen. Und die Apokalyptiker werden eher gehört als die Skeptiker. Aber neigen mittlerweile auch Wissenschaftler eher zum Alarm als zum ausgewogenen, es ist schlecht, aber auch viel besser gleichzeitig?
Innerhalb der Wissenschaft ist der Diskurs oft ein anderer als der wissenschaftliche Diskurs über Wissenschaft in der Öffentlichkeit. Wissenschaftler, die meisten betreiben einfach ganz normale Wissenschaft, ohne sozusagen politisch daraus irgendwie Kapital zu schlagen. Aber sobald man Wissenschaft in der Öffentlichkeit anschlussfähig macht, dann gibt es eben oft diesen Kurzschluss in Richtung Katastrophismus, weil der eben so gehört wird. Ja? Und da darf man auch wieder nicht den Fehler machen, jetzt zu sagen, ja, das ist immer falsch. Also zum Beispiel die globale Erwärmung ist ja ein Problem und das ist auch ein gravierendes Problem. Das muss man ja lösen. Aber da ist eben die Präzision der Beschreibung wichtig, dass man den Leuten eben nicht eintrichtert, ja, in zwei Generationen ist die Welt kaputt und alles wird in Waldbränden untergehen und fluten. Ja, das sind so apokalyptische Vorstellungen, die nicht von der Wissenschaft gedeckt sind, sondern die Erwärmung verschärft Umweltrisiken auf sehr lange Zeitskala und wird eben lange bleiben und ist eben ein Menschheitsproblem. Aber die katastrophistische Erzählung geht eben oft fehl.
Welchen Sinn hat denn dieser, Sie nennen es Katastrophismus? Ich würde sagen, Untergangsszenarien à la, wenn wir das ganz schnell nicht hinkriegen, dann passiert ganz Schreckliches. Das führt eher zur Demotivierung, also eher zu Ohnmacht und Abwendung vom Problem, weil man kann es ja eh nicht mehr in die Reihe kriegen. Also welchen Sinn hat es denn, dermaßen auf Alarm zu drücken?
Ja, das bringt kurzfristig Aufmerksamkeit und Ressourcen. Langfristig ist passiert genau, was Sie sagen. Es gibt dann immer den Backlash. Sieht man jetzt gerade beim Klima. Ja, also die Leute sind es leid, diese Art von hochtourigem Alarmismus und hören dann einfach irgendwann nicht mehr hin und es bildet sich auch so eine Gegenbewegung, die dann sagt, ja, das stimmt ja gar nicht, diese Kipppunkte, darüber weiß man ja viel zu wenig, jetzt, dass man jetzt da groß die Trommel rühren könnte und so weiter. Und das wird dann eben, eine Polarisierung entsteht dann und irgendwann weiß man gar nicht mehr, was man eigentlich glauben soll. Die Wissenschaftler, die Mehrheit eigentlich, die sozusagen dazwischen steht und die Dinge versucht präzise zu beschreiben, die wird dann eh nicht gehört, weil das oft einfach viel zu kompliziert ist und diese Art von Differenzierung auch gar nicht so anschlussfähig ist und gar nicht so gern gehört wird, weil das dann auch ja, weniger plakativ alles läuft.
Wir wollten ja vor allem drüber reden, was ermutigt. Was ermutigt also, dass der Mensch seine Resilienz weiterhin beweisen kann und die Probleme, die vor ihm stehen, doch bewältigen könnte?
Ja, es ermutigt vor allem, dass es eben bislang gelungen ist in den letzten 200 Jahren. Seit in Europa die Aufklärung entstanden ist, ja, gerade durch Konkurrenz zwischen den Ländern, dass diese Art von, und auch freie Marktwirtschaft und soziale Marktwirtschaft, ja, dass eben diese Art von Zusammenspiel eben viel Innovation geschaffen hat, dass es eben in den letzten 200 Jahren gelungen ist, ja. Und das ist eben etwas, was Mut machen sollte, wenn man sozusagen das Rezept, was diesen Aufschwung ermöglicht hat, eben behält. Also, dass man eben darauf achtet, dass Leute eben frei handeln können, dass sie erfinderisch sein dürfen, dass sie kreativ sein können. Dass, wenn man dieses Rezept erhält, dann gibt es eben gute Gründe anzunehmen, dass es auch weitergeht mit dem Aufschwung.
1903 war sich die damals schon renommierte New York Times sicher, dass es 1 bis 10 Millionen Jahre dauern würde, bis bemannte Flugzeuge abheben können. Ganz knapp daneben. Das könnte fast als Schlusspointe taugen, was der Mensch sich zutraut und was er wirklich kann. Oder hätten Sie andere Favoriten oder Beispiele, die Mut machen können, dass Sprünge möglich sind, die man so noch gar nicht im Blick hat?
Naja, also wenn man überlegt, der Sohn des US-Präsidenten 1926, von der US-Präsident hieß Coolidge, der spielte Tennis vom Weißen Haus und hat sich dabei als 16-Jähriger eine Blase zugezogen am Zeh, und die wurde zur Blutvergiftung, und 2 Tage später war der tot, der Junge, ja. Eine Katastrophe, die in ganz vielen Familien passierte. Banalste Krankheiten haben Millionen von Leuten einfach aus dem Leben gerissen. Wenige Jahre später hat der Alexander Fleming das Penicillin entdeckt und die Antibiotika ermöglicht, und fortan, also kurz danach, nach diesem Drama im Weißen Haus um den Sohn des Präsidenten, wurden eben Abermillionen Leute durch Antibiotika gerettet, ohne dass es jemand vorher ahnte, dass das passieren könnte. Ja? Das ist immer das Entscheidende beim Fortschritt, dass man verstehen muss, man kann die Zukunft nicht vorhersagen und man kann sie auch nicht berechnen. Denn man muss sozusagen dem Zufall und der Kreativität eben Freiraum geben, damit solche tollen Fortschritte möglich sind.
Brauchen wir ein bisschen mehr Demut und Glaube, um das mal religiös auszudrücken, also die Demut, nicht unbedingt alles beherrschen zu können, aber den Glauben, doch eine ganze Menge mehr zu können, als wir so denken?
Ja, unbedingt. Also Demut ist ganz, ganz entscheidend. Also der Mensch versteht viel zu wenig von der Welt, als dass er sie berechnen könnte. Das bedeutet natürlich auch, dass man mit den Risiken umgehen lernt. Ja, also dass man, wenn man eben Kernwaffen baut, dass man eben dann merkt, dass das ein Menschheitsrisiko ist, oder die globale Erwärmung, dass es ein großes Problem ist. Ja, dass man die Risiken eben auch beachtet, ja, dabei. Ne? Aber es gehört beides dazu. Man kann die negativen Folgen nur schwer berechnen, man kann aber auch die positiven Folgen nur schwer berechnen. Und deswegen ist es wichtig, dass man, wie es bisher lief, der Fortschritt, wir waren bisher immer sozusagen vor der Welle mit dem Fortschritt und haben sozusagen die Welt immer ein bisschen besser gemacht in den letzten 200 Jahren, obwohl es die Probleme, immer neue Probleme gab, ja, wurde die Welt in den letzten 200 Jahren doch immer wieder immer besser.
Herr Bojanowski, ich danke herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Dehnel, danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.